Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Heute dreht sich alles um den Wein.
In vino veritas. Im Wein ist Wahrheit. Dieses geflügelte Wort wird Alkaios zugesprochen, dem großen griechischen Lyriker. Er lebte etwa um das Jahr 600 vor Christi Geburt. Mehr als 2000 Jahre später formuliert Friedrich Hegel: Im Wein liegt Wahrheit und mit ihr stößt man überall an. Dante: Vom Urbeginn der Schöpfung ist dem Wein eine Kraft beigegeben, um den schattigen Weg der Wahrheit zu erhellen. Und Dichter sollen insgeheim von Wahrheit, Liebe, Witz und Wein sehr gute Freunde und Kenner sein. Das meinte Fürchtegott Gellert. Auf, Brüder, lasst uns trinken! Was warten auf die Nacht? Schon ist der Tag im Sinken, her, was uns fröhlich macht. Her, den vollen, den schäumenden Becher, den Freudebringer, den Sorgenbrecher. Her mit dem Wein, Bruder, schenk ein, lasst uns trinken und fröhlich sein. Bacchus hat ihn gegeben, dass er uns Tröster sei. Von allem, was das Leben bedrückt, macht er uns frei. Drum her den vollen, den schäumenden Becher, den Freudebringer, den Sorgenbrecher. Her mit dem Wein, Bruder, schenk ein. Schenkt mir ein Glas ums andere ein. Das war eine Aufforderung von Alkaios, dem großen antiken griechischen Lyriker. Wie gesagt, er lebte etwa um 600 vor Christi Geburt, man nimmt an von 630 bis 580 vor Christus. Alkaios war also ein Zeitgenosse der berühmten Lyrikerin Sappho. Beide hielten sich auf Lesbos auf und man kann munkeln, ob es sich um Kolleginnen, Konkurrentinnen oder vielleicht auch ein Liebespaar handelte. Eine der ganz wenigen Darstellungen, die es von den beiden gibt, befindet sich in den Münchner Antikensammlungen. Machen wir nun einen großen Zeitensprung über die Jahrtausende hinweg zu unserem deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe. Er meint: Trunken müssen wir alle sein. Jugend ist Trunkenheit ohne Wein. Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend, so ist es wundervolle Tugend. Für Sorgen sorgt das liebe Leben, und Sorgenbrecher sind die Reben. Und Goethe weiter: Der Wein erfreut des Menschen Herz, und Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunken habt, seid ihr alles doppelt, was ihr sein sollt. Noch einmal so leicht denkend, noch einmal so unternehmend, noch einmal so schnell ausführend. Shakespeare: Wer Wein trinkt, schläft gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, wird selig. Wer also Wein trinkt, wird selig.
Das ist ein hoffnungsvoller Ratschlag von Shakespeare, den die antiken Menschen wohl auch schon kannten. Denn in der griechischen und römischen Antike wurde viel und oft Wein getrunken. Es gab unzählige, in der Regel religiös motivierte Anlässe dafür. Wie wurde nun in der Zeit der griechischen Antike Wein kredenzt und getrunken? Für den Weingenuss benötigte man verschiedenste Gegenstände, die uns archäologisch auch gut überliefert sind. Verhandelt wurde der Wein in einfachen und robusten Transportamphoren. Ihr Körper verläuft nach unten hin spitz zu. Dadurch konnten viele Amphoren eng neben und übereinander auf Schiffen gestapelt werden. Wein wurde seit dem 7. Jahrhundert vor Christus über weite Strecken transportiert. Die Insel Thasos war beispielsweise berühmt für ihren guten Wein. Die Amphore wurde mit einem Stöpsel aus Kork oder Holz verschlossen. Harz oder Pech sorgte für eine dichte Mündung. An beiden Henkeln konnte sie getragen werden. Der Wein wurde von der Amphore in ein Mischgefäß geleert, wie beispielsweise ein um 520 vor Christus entstandener Dinos in den Münchner Antikensammlungen. Er hat die Form einer Halbkugel und wurde durch einen Ständer in bequeme Schöpfhöhe gehoben. In dem Mischgefäß wurde, wie es der Name schon sagt, der Wein mit Wasser gemischt. Denn man trank damals den sehr würzig schmeckenden Wein verdünnt. Dadurch war er nicht so stark und konnte in größeren Mengen genossen werden. Unser Dinos weist eine Besonderheit in der Bemalung auf. Am Innenrand sind Schiffe angebracht. Sie schwimmen quasi auf dem Wein-Wasser-Gemisch. Dieses wurde nun mit einer Kelle oder einer Kanne geschöpft. Schöpfkellen waren aus Bronze gefertigt. Ihre Form hat sich bis heute gehalten. Wir kennen sie von unseren eigenen Küchenutensilien. Schöpfkannen sind verhältnismäßig klein und weisen meist eine kleeblattförmige Mündung auf. So kann die Flüssigkeit gezielter wieder ausgegossen werden. In den antiken Sammlungen ist bei einer schwarzfigurigen Kanne aus Ton passend zum Thema Wein ein dionysisches Motiv auf der Vorderseite angebracht. Die Kanne wurde um 510 vor Christus in Athen getöpfert und bemalt. Zu sehen ist der Weingott Dionysos auf seinem Reittier. Der Gott selbst hockt relativ unbewegt und unbeeindruckt von dem wilden Treiben um sich herum auf seinem mit einem Kranz geschmückten Maulesel. Dieser hat einen großen, erigierten Phallos und ist ebenso wie die tanzenden Satyren und Mänaden vom Wein ergriffen. Die spitzohrigen Satyren und die unbändigen Mänaden sind die ständigen Begleiterinnen des Weingottes. Sie tanzen, bringen immer mehr Wein herbei und sind oft auch sexuell stark erregt. Ihre Handlungen symbolisieren die Wirkung des Rausches, die der Gott Dionysos entfacht. Getrunken wurde der Wein schließlich aus Trinkschalen. Es gibt viele verschiedene Formen von griechischen Trinkschalen. Typisch für alle ist die weit offene Schale mit zwei Henkeln und oft auch auf einem hohen Fuß angebracht. Uns moderne Weintrinkerinnen befremdet das, da wir es gewohnt sind, aus relativ engen Gläsern zu trinken. Gehalten hat man die Schale in der Antike oft am Fuß. Am Henkel konnte man sie zur Aufbewahrung aufhängen. Oder man konnte das beliebte Kotabos-Spiel damit spielen. Ein im 5. und 4. Jahrhundert in Griechenland und dem griechisch besiedelten Sizilien übliches Geschicklichkeitsspiel. Dabei hielt man die Schale nur an einem Henkel und schleuderte das Nörgerl, also die Neige, in einem möglichst hohen Bogen nach einem Becken. Wichtig war, dass nichts vergossen und das Ziel mit vernehmlichem Klatschen getroffen wurde. Ja, näher vorstellen möchte ich Ihnen nun eine attische Randschale, entstanden zwischen 560 und 530 vor Christus. Typisch für Randschalen ist, wie der Name schon sagt, der hohe Rand, auf dem kleine Bildmotive gemalt sind. Das Schalenbecken selbst ist nur mit Palmetten an den Henkeln und einer Inschrift verziert. Unser Bild zeigt auf beiden Seiten der Schale die Büste einer schönen Frau mit Ohrringen, Halskette und Bändern im wohlfrisierten Haar. Ebenfalls auf beiden Seiten ist eine Inschrift angebracht. Einmal handelt es sich um die Signatur des Malers, Sakonides, das andere ist ein Trinkspruch: Freue dich und trinke. Gemeint ist mit diesem Bild die schöne Frau an sich, die besungen wird. Versetzen wir uns in die Gesellschaft der damaligen Zeit zurück. Es sind ja in der griechischen Zeit ausschließlich die Männer, die beim Symposion zusammenliegen und aus solchen Schalen trinken. Frauen treten nur in Form von Musikerinnen, Tänzerinnen oder Prostituierten auf. Für diese Männer, die aus solch kostbaren Tonschalen trinken, stellte das Bildnis einer anmutigen, wohlerzogenen Frau eine Art Statussymbol dar, wie es auch ein Jagdhund oder ein Pferd sein konnte. Dass sich hauptsächlich Männer zu lustigen Trinkgelagen treffen, das kennen wir auch aus späteren Zeiten.
Ja, so stammen die meisten Trinkgesellenlieder von Männern. Zunächst George von Bruno. Trinkgesellenlied. Trinket, Gesellen, trinkt, wenn der Becher klingt. Lebensglück und Lebensmut rollt im heißen Rebenblut. Singt, Gesellen, singt, wenn die Zither klingt, denn der Wein und der Gesang bleiben Brüder lebenslang. Küsst, Gesellen, küsst, wenn die Lieb euch grüßt. Wein, Gesang und Liebeszoll machen erst das Kleeblatt voll. Lasst die Grübeleien übern Himmel sein. Brüder, trinkt und sinnt und minnt, weil wir noch auf Erden sind. Nehmt das Leben leicht, eh es rasch entweicht. Alle Sorgen schlafen ein bei dem Sorgenbrecherwein. Wissenschaft ist Schaum, Macht und Ruhm ein Traum. Was ich trink in mich hinein, das allein ist wahrhaft mein. Alle Sorgen schlafen ein. Dieser Gedanke zieht sich durch alle Jahrhunderte oder besser gesagt Jahrtausende. Gern möchte ich jetzt Seneca zu Wort kommen lassen. Ein römischer Philosoph und Dichter, er lebte etwa um das Jahr Null herum. Er schreibt an seinen Freund Serenus. Seneca. Gelegentlich werden ein Ausritt, eine Reise und ein Aufenthalt in einer anderen Gegend neue Kraft geben. Gelegentlich geselliges Zusammensein und ein recht ungezwungener Umtrunk. Manchmal soll man's auch fast bis zu einem Rausch kommen lassen, aber nicht so, dass er uns ertränke, sondern nur eintauche. Der Wein spült ja Sorgen fort und er lockert den Geist gründlich auf. Wie manche Krankheiten heilt er den Trübsinn. Und so ist der Erfinder des Weines, nicht wegen der Zügellosigkeit der Zunge, der Befreiende, Lieber genannt worden, sondern weil er den Geist befreit von der Knechtschaft der Sorgen, vor Unfreiheit schützt, Lebenskraft gibt und größeren Mut zu allen Unternehmungen verleiht. Aber wie bei der Freiheit, so ist beim Wein das rechte Maß gesund. Solon und Archesilaos haben sich, so glaubt man, dem Wein ergeben. Einem Cato warf man Trunksucht vor. Leichter wird man den Vorwurf in Ehren setzen als Cato in Schande. Aber man soll es auch nicht oft so halten, auf dass nicht der Geist eine üble Gewohnheit sich zulege und doch gelegentlich ausgelassener, ungezwungener Fröhlichkeit ihr Lauf lassen und ein paar Augenblicke verdrießlicher Nüchternheit die Tür weisen. Denn ob wir nun einem griechischen Dichter glauben, Zitat, dann und wann sei es auch willkommen, den Kopf zu verlieren, oder Platon, Zitat, vergeblich klopft an die Tore der Dichtkunst, wer in sich ruht, oder Aristoteles, ich zitiere, kein großes Genie gab es ohne einen Anflug von Wahn. Nur der Schwung des Genies kann etwas Großes, die anderen Übersteigendes äußern. Wenn er Alltägliches und Gewöhnliches gering geachtet und in heiliger Begeisterung sich höher erhoben hat, dann erst kündet er Größeres als eines sterblichen Mund. Nichts Erhabenes, dem Gewöhnlichen Entrücktes, kann ihm glücken, solange er in seinen Schranken verbleibt. Lossagen soll er sich von Alltäglichem, sich emportragen lassen, seine Zügel durchbeißen, seinen Reiter emporreißen und dahin tragen, wohin aufzusteigen er sich selber nicht zugetraut hatte. E.T.A. Hoffmann. Man spricht so viel von der Begeisterung, die die Künstler durch den Genuss starker Getränke erzwingen. Man nennt Musiker und Dichter, die nur so arbeiten können. Die Maler sind von dem Vorwurfe, so viel ich weiß, frei geblieben. Ich glaube nicht daran. Aber gewiss ist es, dass eben in der glücklichen Stimmung, ich möchte sagen, in der günstigen Konstellation, wenn der Geist aus dem Brüten in das Schaffen übergeht, das geistige Getränk den regeren Umschwung der Ideen befördert. Es ist gerade kein edles Bild, aber mir kommt die Fantasie hier vor wie ein Mühlrad, welches der stärker anschwellende Strom schneller treibt. Der Mensch gießt Wein auf und das Getriebe im Innern dreht sich rascher. Es ist wohl erstaunlich, dass eine edle Frucht das Geheimnis in sich trägt, den menschlichen Geist in seinen eigensten Anklängen auf eine wunderbare Weise zu beherrschen. Sollte es wirklich geraten sein, dem inneren Fantasierade Geistiges aufzugießen? Welches ich doch meine, da es dem Künstler nächst dem rascheren Schwunge der Ideen eine gewisse Behaglichkeit, ja Fröhlichkeit gibt, die die Arbeit erleichtert. So könnte man ordentlich rücksichts der Getränke gewisse Prinzipien aufstellen. So würde ich zum Beispiel bei der Kirchenmusik alte Rhein- und Franzweine, bei der ernsten Oper sehr feinen Burgunder, bei der komischen Oper Champagner, bei Kanzonetten italienische feurige Weine anraten. Doch überlasse ich jedem seine individuelle Meinung und finde nur nötig, für mich selbst im Stillen zu bemerken, dass der Geist, der so keck den Menschen beherrscht, gar gefährlich ist und man seiner Freundlichkeit nicht trauen darf, da er schnell die Miene ändert und statt des wohltuenden, behaglichen Freundes zum furchtbaren Tyrannen wird. Ludwig Tieck, ein Zeitgenosse und Schriftstellerkollege von E.T.A. Hoffmann, sinniert über die Frage, wie man trinken solle. In seiner Novelle »Die Gemälde« lässt er den Maler Eulenböck dozieren. »Nichts in der Welt wird so missverstanden, Freunde, als der scheinbar einfache Aktus, den die Menschen so obenhin Trinken nennen. Und keine Gabe wird so verkannt, so wenig gewürdiget als der Wein. Könnte ich wünschen, der Welt einmal nützlich zu werden, so möchte ich eine aufgeklärte Regierung dahin bewegen, einen eigenen Lehrstuhl zu errichten, von wo herab ich die unwissende Menschheit über die trefflichen Eigenschaften des Weines unterrichtete. Wer trinkt nicht gern? Es gibt nur wenige Unglückselige, die das mit Wahrheit von sich versichern können. Aber es ist ein Erbarmen anzusehen, wie sie trinken. Ohne alle Applikation, ohne Stil, Schatten und Licht, so dass sich kaum die Spur einer Schule findet, höchstens Kolorit, was die Übermütigen dann noch gleich sich und der Welt auf die Nase binden und zur Schau aushängen. Wäre das Trinken keine Kunst und Wissenschaft, so dürfte es auch nur einerlei Getränk auf Erden geben, so wie das unschuldige Wasser schon diese Rolle spielt. Aber der Geist der Natur versenkt sich auf lieblich anmutige Weise wechselnd und spielend hier und dort in die Rebe und lässt sich im wundersamen Ringen keltern und verklären, um über den magischen Weg der Zunge in unser Inneres zu steigen und dort aus allem Chaos alle glänzende Kräfte aus Betäubung und Schlummer aufzuwecken. Es ist eine platte Ansicht zu glauben, dass der Wein unmittelbar an sich selbst alle die Wirkungen hervorbringt, die wir ihm zuschreiben. Nein, wie ich sagte, sein Duft und Hauch erweckt nur die Qualitäten, die in uns ruhen. Nun stürzen sich die Kräfte, Gefühle, Entzückungen hervor, wenn sie von diesen Wellen getränkt werden. Meint man denn, dass es in aller Kunst und Wissenschaft anders sei? Ich brauche doch wohl die alte platonische Idee nicht von neuem vorzutragen. Raphael und Correggio und Tizian regen nur mein eigenes Selbst an, das in Vergessenheit schlummert. Und das größte Genie, der tiefste Kunstsinn, könnten sich die Gebilde mit aller Imagination nicht erfinden, die ihnen von den großen Meistern vorgehalten werden. Und doch wecken diese Werke selbst nur die alten Erinnerungen auf. Daher auch die Sucht nach neuen geistigen Genüssen, die sonst nicht löblich sein würden. Daher der Wunsch, Unbekanntes aufzufinden, Originelles hervorzubringen, der außerdem nur Unsinn wäre. Denn wir ahnen die Unendlichkeit der Erkenntnis in uns. diesen weissagenden Spiegel der Ewigkeit und was diese uns werden kann. Ein unaufhörliches neues Erkennen, das sich im Mittelpunkt einer himmlischen Ruhe sammelt und von hier aus weiter nach neuen Regionen ausbreitet. Und darum eben, meine lieben Saufbrüder, muss es auch viele und mancherlei Weine geben. Omar Shayam. Die Guten sehen im Wein nur edle Tugend, die Bösen nur Verbrechen, Trug und List. Wein ist der Spiegel unseres bunten Lebens. Man sieht im Weine, was man selber ist. Und nochmals, Omar Shayam. Ich trinke nicht Wein, um zu trinken bloß, nicht zu schwelgen, sitten und glaubenslos. Ich trinke, um höher mich zu beleben, mich aus mir und über mich zu erheben. Warum und wozu wurde wohl in der griechischen Antike getrunken? Astrid, du hast vorhin schon kurz auf religiöse Anlässe hingewiesen. Zu nennen ist sicher auch das Stichwort Symposion.
Ja, das Symposion. In der Zeit der griechischen Antike war das Trinkgelage ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Sehr viele Bilder von einem solchen Symposion sind uns überliefert, und zwar genau auf den Gefäßen, die man auch für das Trinken benötigte. Ich sage Mann, weil, wie schon erwähnt, bei den Griechen ja nur die Männer am Symposion teilnehmen durften. Anders war das beispielsweise bei den Etruskern, wo auch die Frauen gleichberechtigt mittranken. Ein ganz besonderes Gefäß ist ein kleiner, um 500 vor Christus entstandener Psykter in den Münchner Antikensammlungen. Bei dem bauchigen Tonfass handelt es sich um einen Weinkühler. Das war ein ausgesprochenes Luxusgefäß in der damaligen Zeit. Der Wein wurde in den Kühler gefüllt und dieser dann in ein mit kaltem Wasser versehenes großes Gefäß hineingesetzt. Der untere, schwarz bemalte Teil tauchte in die Flüssigkeit ein. Der obere Teil des Kühlers mit der Bilddarstellung schwamm auf der Wasseroberfläche und drehte sich auch noch. Mit einer schmalen Kelle wurde der Wein aus dem Psykter geholt. Die Zecher bekamen so einen in schwarzfiguriger Malerei aufgebrachten, sich drehenden Symposion-Fries zu sehen. Auf diesem Fries sind ebenfalls Zecher abgebildet, die auf Klinen liegen und sich von jungen Flöten- und Lautenspielern unterhalten lassen. Vor ihnen stehen kleine Tische mit Fleischfladen. Einer der Zecher singt, ein anderer greift selbst zur Flöte, ein dritter entledigt sich des zu viel genossenen Weines. Fast alle Festteilnehmer sind mit weit ausladenden Efeukränzen geschmückt. Sinnlose Buchstabenfolgen dienen als Füllornamente auf dem Vasenbild. Solch ein typisches Trinkgelage beschreibt der frühgriechische Dichter Anakreon. Er lebte im 6. Jahrhundert vor Christus.
Das Gelage. Kränze lasst uns, Rosenkränze jetzt um unsere Schläfe winden, trinken unter milden Scherzen. Einen Thyrsos in den Händen, welchen Efeulaub umrauschet, soll die Tänzerin den feinen Fuß im Takt der Laute haben. Und ein weichgelockter Knabe lasse seinen würzgen Lippen zu den Saitenklang der Pektis herrlich vom Gesange schwellen. Eros selbst in goldenem Haarschmuck mit dem schönen Gott Lyäus, mit der holden Kytereia kommt, des Schmauses Lust zu teilen, dessen sich die Greise freuen. Bei Symposion denken vermutlich viele an Platons Gastmahl. Hier ein Ausschnitt aus Platons Symposion. Nachdem, so fuhr Aristodemus in seinen Darstellungen fort, Sokrates sich zum Essen gelagert und dann mit den übrigen gespeist hatte, hätten sie Trankopfer dargebracht, einen Lobgesang auf den Gott angestimmt und die übrigen religiösen Bräuche vollzogen. Sodann aber hätten sie sich zum Trinkgelage angeschickt. Da, erzählte er, habe nun Pausanias zuerst ungefähr in folgender Weise das Wort ergriffen.
Wohlan, ihr Leute, in welcher Weise mögen wir wohl am behaglichsten trinken? Ich für meine Person kann euch gestehen, dass ich in der Tat noch sehr angegriffen bin von dem gestrigen Zechgelage und einige Erholung bedarf. Ich glaube aber, dass es auch den meisten von euch ebenso gehen wird, denn ihr wart ja gestern auch dabei. Überlegt also, auf welche Weise wir am behaglichsten trinken mögen. Und Aristophanes habe erwidert: Dein Vorschlag ist gut, Pausanias, dass wir es uns auf alle Weise bequem machen müssen beim Trinken. Denn auch ich bin einer von denen, die sich gestern gehörig angefeuchtet haben. Als nun Eryximachos, so erzählte Aristodemos weiter, sie so habe reden hören, da habe er gesagt: Vortrefflich gesprochen! Und ich möchte nur noch von einem unter euch hören, nämlich von Agathon, wie es mit seiner Fähigkeit zum Trinken bestellt ist. Auch ich, habe dieser entgegnet, fühle mich gar nicht sonderlich dazu aufgelegt. Das wäre ja, wie es scheint, ein rechter Fund für uns, habe Eryximachos erwidert. Ich meine nämlich für mich und den Aristodemos und Phaidros und die übrigen da, wenn ihr, die stärksten Trinker, es jetzt aufgebt. Denn unsere starke Seite ist das überhaupt nicht. Den Sokrates nehme ich aus, denn der ist auf beides eingerichtet, so dass es ihm gleichgültig sein wird, was von beidem wir tun. Da nun keiner von den Anwesenden Lust zu haben scheint, vielen Wein zu trinken, so werde ich hoffentlich auch mehr Anklang bei euch finden, wenn ich euch über die wahre Beschaffenheit des Rausches belehre. Mir ist nämlich dies aus meiner Arzneikunst klar geworden, dass die Trunkenheit ein schädliches Ding für die Menschheit ist, und ich möchte daher mit meinem Willen weder selbst zu viel trinken, noch auch es einem anderen raten, zumal wenn er noch angegriffen ist vom Rausche des vorigen Tages. Gewisslich, so berichtete Aristodemos weiter, sei darauf Phaidros aus Myrinius eingefallen: Ich für meinen Teil bin dir immer zu folgen geneigt, zumal wenn du etwas sagst, was in die Heilkunde einschlägt. Jetzt aber werden es auch die übrigen tun, wenn sie gescheit sind. Als sie nun dies vernommen, hätten auch alle anderen beigestimmt, man müsse das gegenwärtige Gelage nicht bis zur Trunkenheit steigern, sondern nur so nach Behagen trinken. Im Brockhaus von 1830 lesen wir unter dem Stichwort Trunkenheit. Trunkenheit. Der Zustand, in welchen der Mensch nach dem verhältnismäßig zu starken Genusse weingeistiger Getränke verfällt. Sie tritt allmählich ein und kann in verschiedenen Graden stattfinden. Im ersten Grade ist der Mensch, was man weinwarm nennt. Der Umlauf des Blutes ist zwar um etwas lebhafter, so dass die Erzeugung der Wärme, wie überhaupt beinahe jede Funktion, freier und leichter vonstatten geht, doch noch nicht bis zum Übermaß, so dass sie noch nicht Anhäufung in den Lungen oder im Gehirn erregt. In diesem Grade sind einige Seelenvermögen freier, die Tätigkeit einiger erscheint erhöht, das Bewusstsein ist noch nicht angegriffen. Die Fantasie, das Vermögen der Bildersprache, das Gefühl der eigenen Kraft, der Mut des Menschen zeigen sich verstärkt. In dem zweiten Grade ist die Einwirkung auf das Gehirn stärker. Die Temperamentsstimmung des Gemüts wird bedeutend erhöht, die Fehler des Temperaments, welche der nüchterne, besonnene Mensch zu beherrschen und zu verbergen weiß, offenbaren sich deutlich. Die Tür zu den verborgensten Geheimnissen ist eröffnet, die unüberlegten Reden strömen zu dem beredten Munde heraus und schon fängt der Mensch an, die Forderungen des Wohlstandes und der Schicklichkeit außer Acht zu lassen. Im dritten Grade steigt dies alles noch höher, das Bewusstsein wird noch mehr vermindert, das Gleichgewicht des Körpers geht verloren, indem ein Zustand von Schwindel in dem Gehirn erzeugt wird. Von diesem geht es dann schnell in den vierten Grad über, in welchem die Seele gänzlich von dem Tumulte der aufgeregten physischen Kräfte überwältigt wird. Alles Bewusstsein geht verloren, die Sprache verwandelt sich in ein unverständliches Lallen, Der Mensch besinnt sich nicht mehr darauf, wo er ist. Das Gesicht ist glühend rot, die Augen sind vorgetreten, der Schweiß läuft ihm über den Körper. Er verfällt in einen tiefen, dem Schlagfluss ähnlichen, betäubenden Schlaf, in welchem er auch sterben kann, wenn nicht die Naturkräfte sich helfen. Lessing, der Tod. Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben? Gestern, bei dem Saft der Trauben, bildet euch mein Schrecken ein. Kam der Tod zu mir herein. Drohend schwang er seine Hippe, drohend sprach das Furchtgerippe. Fort, du teurer Bacchusknecht, fort, du hast genug gezecht.
Lieber Tod, sprach ich mit Tränen, solltest du nach mir dich sehnen?
Sieh, da steht Wein für dich. Lieber Tod, verschone mich.
Lächelnd greift er nach dem Glase, lächelnd macht es auf der Base, auf der Pest Gesundheit leer. Lächelnd setzt es wieder her.
Fröhlich glaub ich mich befreiet, als er schnell sein Drohen erneuet. Narre, führt dein Gläschen Wein, denkst du, spricht er, los zu sein.
Tod, bat ich, ich möcht auf Erden gern ein Mediziner werden. Lass mich, ich verspreche dir meine Kranken halb dafür.
Gut, wenn das ist, magst du leben, ruft er. Nur sei mir ergeben. Lebe, bis du satt geküsst und des Trinkens müde bist.
Oh, wie schön klingt dies den Ohren. Tod, du hast mich neu geboren.
Dieses Glas voll Rebensaft. Tod, auf gute Brüderschaft. Ewig muss ich also leben. Ewig. Denn beim Gott der Reben, ewig soll mich Lieb und Wein. Ewig Wein und Lieb erfreuen.
Wein und Liebe, Liebe und Wein. Zwei Arten des Genusses, die auch schon bei den alten Griechen zusammengehörten. Ganz explizit führt uns das eine um 500 vor Christus entstandene Trinkschale mit ihrem wüsten Innenbild vor Augen. Hier geht es gar nicht mehr heilig, sondern ganz explizit zu. Zu fortgeschrittener Stunde kommt es beim griechischen Symposion zum sogenannten Komos. Das ist der Tanz der Zecher, der im Haus oder auch auf der offenen Straße stattfinden konnte. Wenn am Komos auch die zum Symposion beorderten Hetären teilnahmen, dann kam der sexuelle Aspekt des Komos zum Tragen. Der Tanz verändert sich zu einem wilden, gar derben Treiben. Hier in dem Schaleninnenbild sind um das Schreckgesicht der Gorgo Medusa herum angeordnet, ich zitiere einen Gelehrten aus dem 19. Jahrhundert, 16 Männer und 7 Frauen in den abenteuerlichsten, obszönen Positionen. Für die alten Griechen waren solche pornografischen Darstellungen zwar nicht alltäglich, aber auch nicht undenkbar.
Tanz, Musik, Ekstase, Taumel, Sex, Leidenschaft, Liebe, Tod, Befreiung, Grenzüberschreitung. Da ist einer nicht weit, der Gott Dionysos. Lebensweisheit, Eduard Mörike. Weil ich sterblich bin geboren, auf des Lebens Pfad zu wandeln, weiß ich wohl, wie lang bis heute, nicht wie lang ich fürderwalle. Drum, ihr Sorgen, lasset mich. Nichts mit euch hab ich zu schaffen. Eh das Ziel mich überraschet, will ich scherzen, lachen, tanzen mit dem schönen Gott Lyäus. Horaz, Dithyrambus. In tiefer Felsschlucht sah ich den Bacchus jüngst Gesänge lehren. Glaubt es, ihr Enkel, mir? Und Nymphen sah ich rings und Satyren lauschen mit spitzigem Ohr und Bocksfuß. Heuö, welch jäher Schauder durchrieselt mich! Wie schwillt das Herz in stürmischer Wonne mir, vom Gotte trunken! Schon, o Lieber, schone, gewaltiger Thyrsos-Schwinger! Nun darf ich singen, wie der Menadenschwarm hintaumelt, wie der Bronnen des Weines springt,
wie Milch in Bächen rauscht und Honig aus der geborstenen Eiche träufelt. Darf deiner Braut ins funkelnde Sternblau verwobene Krone singen und Pentheusburg die schweren Falz dahingestürzte und des Lykurgus Geschick des Thrakers. Dir weichen Ströme, stillt sich das Indermeer. Du schlingst gefahrlos, triefend von Rebensaft auf fernen Waldhöhen, durch das wilde Haar der Bacchantin den Schlangenknoten. Den Rötos warfst du, als der Gigantenwut des Vaters Reich zu stürzen gen Himmel klomm, mit Löwenklauen zurück zum Abgrund, ihn mit entsetzlichem Rachen schreckend, wiewohl sie dich, den Meister im Reigentanz, in Scherz und Kurzweil, minder gefährlich wohl im Kampf geachtet. Doch derselbe, mitten im Krieg, wie im Frieden, bliebst du. Dich grüßt in Demut, als er das Goldgehörn an deiner Stirn sah, wedelnd der Höllenhund. Und als du gingst, dreizüngig leckt er dir mit gebogenem Haupt die Füße. Hermann Ling, Die Meerfahrt des Bacchus. Wer war Hermann Ling? Die antiken Sammlungen und ihre Schätze verdanken wir Ludwig I. Sein Sohn, König Max II., hat einen Dichter gefördert, Hermann Ling. Dieser war ursprünglich Arzt, geboren in Freiburg, lebte dann aber als freier Schriftsteller und Dichter in München. Vermutlich wird er schon die wunderbare Schale des Exegias gesehen und bewundert haben. Hermann Ling, Die Meerfahrt des Bacchus. Ehrt den Genius kühner Taten, höhnet seiner Milde nicht. Schiffer wollten einst verraten jenen Gott, der Fesseln bricht. Aber dass er sie auch Pflicht, mussten die Verruchten bald gewahren, als sie auf dem Meere waren. Ihn nach Naxos hinzuführen, hatten sie mit Mund und Hand zugesagt, in hohen Schwüren. Aber als der Tag entschwand, ließen sie das Inselland, alle Segel schleunigst hochgezogen, seitwärts liegen in den Wogen. Sie berieten sich im Kreise unter Wogen her und hin, wie sie wohl zum höchsten Preise ihn verkaufen möchten, ihn, der so hold und sanft erschien. Gold in Fülle würden selbst die Skythen für den schönen Jüngling bieten. Drauf nach Asien hin das Steuer lenkten sie, Gewinn betört. Doch da zückten ringsum Feuer, denn er hatte sie gehört und von edlem Zorn empört die verräterischen Raubgenossen zu bestrafen schon beschlossen. Sieh, es biegen sich die Stangen, Mast und Ruder krümmen sich und verwandeln sich in Schlangen, wo die Segel abendlich kaum vorher der Wind bestrich, winden um den Kiel und um die Planken, reben sich und Efeuranken. Immer stärkere Zweige packen eine nach dem anderen fest, straucheln sehen sie Arm und Nacken in der Bande Joch gepresst. Horch, und wie zu frohem Fest tönen unsichtbar Gesänge, Zümbeln und Oboenklänge. Das Verdeck wird von Mänaden, Panthern und Bacchanten voll, wo den Trauben hochgeladen überall nun Wein entquoll. Aber jene, schreckend toll, stürzen an den Ranken fortgezogen, sich kopfüber in die Wogen. Doch als Schwärme von Delfinen tauchen sie sogleich empor, tummeln, wie dem Gott zu dienen, nach den Tönen sich im Chor. Eine eilt dem Schiffe vor, um die andern schlingt mit hellem Liede Triton sich und Nereide. Deiner Macht soll inne werden, Siegesheld Dionysos, was im Meer lebt und auf Erden, klang es aus dem Wellenschoß. Strahlend Licht herniederfloss von dem Ziegestirn der Dioskuren, dem sie froh entgegenfuhren.
Den homerischen Hymnos an Dionysos meisterhaft in ein Bild umgesetzt hat der griechische Töpfer und Vasenmaler Exekias. Um 540 v. Chr. Hat er in Athen eine Trinkschale aus bemaltem Ton entworfen, die genau diese Geschichte erzählt. Die Dionysos-Schale des Exekias ist weltberühmt und eines der Highlights in den staatlichen antiken Sammlungen in München. Wir sehen die ganze homerische Geschichte verdichtet in einer Szene. Der griechische Gott Dionysos lagert überlebensgroß in einem Segelschiff. In seiner Rechten hält er ein Trinkhorn. Seine Linke stützt sich auf dem Schiffsboden auf. Sein Haupt ist mit Efeu begrenzt. Das große, weiße Segel ist gebläht. Am Schiffsmast rankt ein üppiger Weinstock empor, der in den Himmel zu wachsen scheint und die Bildszene bekrönt. Das an Bug und Heck reich verzierte schwarze Schiff umschwärmen Delfine. Diese Tiere galten schon in der Antike als die freundlichen Begleiter der Seeleute. Wie wir aber aus dem homerischen Hymnus wissen, sind es in diesem Fall die vor Schreck ins Meer gesprungenen, von Dionysos in Delfine verwandelten Piraten. Die Dionysos-Schale des Exekias ist in mehrerlei Hinsicht ein Glücksfall für uns Archäologinnen. Sie illustriert eine damals rein mündlich überlieferte, aber allen Menschen bekannte Geschichte. Sie bindet also bildliche und textliche Überlieferung eng aneinander. Zudem ist sie von allerhöchster Qualität und steckt voller Innovationen, was die antike Töpferkunst betrifft. Eine Besonderheit ist der korallenfarbene Glanzton des Schalengrundes. Er verdeutlicht das bei Homer sogenannte weinrote Meer. Exekias gilt als einer der besten Kunsthandwerker im spätarchaischen Athen. Er war einer der ersten, der eine sogenannte Augenschale entworfen hat. Denn auf beiden Außenseiten der Trinkschale sind große Augenpaare angebracht. Die Maske des Dionysos. Diese Augen kommen bei der Verwendung der Schale ins Spiel. Beim Symposion, dem Trinkgelage in der griechischen Zeit, tranken die Männer Wein aus solchen großen Tonschalen. Während also der Zecher trank, war sein eigenes Gesicht verdeckt. Aber die großen Augen auf der Außenseite der Schale blickten seine Kumpane an. Die Augen symbolisieren Dionysos, den Gott des Weines. Im Moment des Trinkens wurde der Zecher somit selbst zum Gott. Woher wissen wir eigentlich, dass Exekias die Dionysos-Schale gefertigt hat? Auch das ist eine Besonderheit und ein Glücksfall. Denn der Künstler hat die Trinkschale signiert. In sehr sorgfältig ausgeführten altgriechischen Buchstaben steht auf der Außenkante des Schalenfußes Exekias Epoiese. Exekias hat es gemacht.
Dionysos. Seine Gabe für die Menschen ist der Wein. Er ist aber auch der Gott der Vegetation. So sollen heute einige Überlegungen rund um den Weinbau nicht fehlen. Zunächst die Reben. Wie viele Rebsorten fallen dir ein? Riesling, Chardonnay, grüner Veltliner oder die roten vom Bordeaux bis zum St. Laurent? Auch in der Antike kannte man viele verschiedene Rebsorten, so zum Beispiel die thasischen Weine. Astrid hat vorhin ja schon die Stadt Thasos angesprochen. Sie war für ihre edlen Weine und für den Weinexport berühmt. Auch damals schon gab es Sorten, die mehr oder weniger Ertrag brachten, auch Weine, die mehr oder weniger lang lagerfähig waren. Manche musste man sogar 15 Jahre oder länger liegen lassen, bevor man sie trinken konnte. Meist gab es roten Wein, der wohl manchmal schon eher schwarz war und oft auch sehr hochprozentig. 18% werden mitunter genannt. Kein Wunder, dass man den Wein mit Wasser mischte. Und auch verfeinert hat man den Wein damals schon mit unterschiedlichen Gewürzen oder gepanscht wurde natürlich bereits. So galt schon damals, die Wahrheit liegt im Wein, der Schwindel im Etikett. Lasst euch jetzt von den besonderen Namen und Reben berauschen. Vergil. Nicht dieselbe Traub entschwebt hier bei Rom unseren Bäumen, welche der Lesbier pflückt von mehymneischen Reben. Gibt es doch thasische Weine und mariotische Weiße, diese dem fetteren Grunde bequem, dem leichteren jene. Psitische Kraft aus Rosinen gepresst. Auch feiner Lageos, einst den Fuß zu lähmen bestimmt und die Zunge zu fesseln. Purpurwein und prezischer Most. Und wie rühmt mein Gesang dich, Rätiker? Doch nicht drum mit falernischen Zellen geeifert. Auch aminäische Reben verleihen hochalternden Kraftwein, welchem der Tmolia selbst nachsteht und der König Phanäus. Dann Argites, die Kleine, womit kein anderer streitet, weder so voll zu strömen, noch gleich viel Jahre zu dauern. Auch dich, Rhodia, nicht, den Göttern wert und dem Nachtisch übergehe ich, noch dich mit geschwollenen Trauben, Bomastus. Aber wie reich an Arten sie sind und an Namen wie vielfach, fehlet die Zahl. Und nicht ja in Zahl sie zu fassen, verlohnt es. Nicht nur die Reben waren ein Thema, auch über Boden, Terroir und Klima machte man sich Gedanken. Auch um den Schutz der Reben vor Tieren. Nochmals Vergil. Ob du dem Hügel die Rebe vertrauen sollst oder dem Blachfeld, forsche zuvor. Wenn Äcker der fruchtbaren Ebene du abteilst, dicht sie bepflanzt, auch in dichtem Gedräng nicht träger ist Bacchus. Wählst du des schrägen Gefilds Anhöhen und Hügelgelände, gib den Ordnungen Raum. Nicht minder auch füge genau sich rings den gemessenen Bäumen der Gang mit kreuzendem Quergang. Ziehe auch Heckengeflecht und wehre jegliches Vieh ab, namentlich wenn das Laub noch zart, keiner Mühsal vertraut ist. Denn außer eiskalten Wintern und glühend herrschender Sonne schaden ihm stets die Büffel des Waldes, genäschige Ziegen, Schafe weiden am zartgrünen Laub und hungrige Fersen. Ja, nicht Kälte, silbrig im Raufrost starrend, nicht Hitze, schwer über glühenden Felsen sich lagern, schadeten jemals so wie jene Herden der Pflanzung, so wie des harten Zahnes Gift und gekerbt im bisswunden Stamme die Narbe. Vergil lebte um die Zeitenwende. Auch von Hesiod sind Hinweise zum Weinbau überliefert, also Wissen, das nochmals 600-700 Jahre älter ist. Wann begann denn wohl die Tradition des Weinbaues? Man munkelt, Noah sei der erste Winzer gewesen. Hört seine Geschichte. Historie von Noah. Als Noah aus dem Kasten war, da trat zu ihm der Herre da, der roch des Noe Opferfein und sprach: »Ich will dir gnädig sein, und weil du ein so frommes Haus, so bitt dir selbst die Gnaden aus.« Fromm Noah sprach: »Ach, lieber Herr, das Wasser schmeckt mir gar nicht sehr, dieweil darin ersäufet sind all sündhaft Vieh und Menschenkind. Drum möchte ich, armer alter Mann, ein anderweit Getränke harren.« Da griff der Herr ins Paradies und gab ihm einen Weinstock süß und sprach: »Den sollt du pflegen sehr«, und gab ihm guten Rat und Lehr und wies ihm alles so und so. Der Noah ward ohnmaßen froh und rief zusammen Weib und Kind, dazu sein ganzes Haus gesinnt. Pflanzt Weinberg rings um sich herum. Der Noah war fürwahr nicht dumm. Baut Keller dann und presst den Wein und füllt ihn gar in Fässer ein. Der Noah war ein frommer Mann, stach ein Fass nach dem andern an und trank es aus, zu Gottes Ehr. Das macht ihm eben kein Beschwer. Er trank, nachdem die Sündflut war, 300 noch und 50 Jahr. Ein kluger Mann hieraus ersicht, dass Weinsgenuss ihm schadet nicht und item, dass ein guter Christ in Wein niemalen Wasser gießt, dieweil darin ersäufet sind all sündhaft Vieh und Menschenkind. Wenn Wein Witz weckt, warum wider Willen Wasser wünschen, wenn Wein Wohlfeil werden wird? Wer wird widerstreben, wenn wir wissen, wie wonnig wohlgemut wir werden, wenn Wein wahren Witz weckt, wildes Weh wie Wunder wandelt?
Ja, der Humor durfte auch beim griechischen Trinkgelage nicht fehlen. Die Freude an Spielerei und Spaß zeigte sich auch in der Form der Trinkgefäße. Anstelle von Einheitlichkeit beim Trinkservice schätzten die antiken Menschen auch in der Form ihrer Trinkbecher Vielfalt und Überfluss. Solche Luxusgefäße beinhalteten oft auch eine anzügliche Komponente. So beispielsweise der Mastos, ein Trinkbecher in Form einer Frauenbrust. Das um 510 vor Christus entstandene Gefäß in den antiken Sammlungen konnte nur leer und dann umgekehrt auf dem Tisch abgestellt werden. Erst wenn der Zecher daraus trank, zeigte es seine tatsächliche Gestalt und das dargestellte Bild, in diesem Fall Herakles mit der Hirschkuh. Der Zecher hielt die Brust in seiner vollen Hand, die plastische Brustwarze zwischen seinen Fingern. Ein anderer, um 460 vor Christus entstandener Trinkbecher, besteht aus einem plastisch geformten Satyrkopf. Hier ist der Bezug zum Wein eindeutig. Die Satyren waren die tierischen Begleiter des Weingottes Dionysos. Sie brachten den Wein herbei und verdeutlichten durch ihr wildes Gebaren die Wirkung des Weines. Ein aus heutiger Sicht eindeutig diskriminierendes Thema stellt der Krokodilbecher des Töpfers Sotades dar. Um 460 vor Christus hat Sotades ein Trinkhorn in Form eines Krokodils entworfen, das einen Menschen mit dunkler Hautfarbe im Maul hält und gerade dabei ist, diesen aufzufressen. Aus damaliger griechischer Sicht ist das Thema exotisch, da man Krokodile und Personen mit dunkler Hautfarbe nur sehr selten zu Gesicht bekam und in der Regel waren das dann auch aus Afrika stammende Sklaven. Ein heiterer Aspekt hingegen wohnt einem Trinkgefäß aus dem 4. Jahrhundert vor Christus in Form eines Delfins inne. Aus der Schnauze des Tieres hat man getrunken. Der Wein eingefüllt wurde über den Ständer, der eine Auskragung tief ins Innere des Tierkörpers aufweist.
Nun haben wir uns vom Wein und seinem Genuss ein wenig betören und bezaubern lassen. Oktober, das ist die Zeit der Weinlese, die Zeit der Verwandlung. Grünes Laub wird bunt, Früchte zu Marmelade oder eben zu geistvollem Getränk. Lassen wir uns noch ein wenig vom Herbst verführen. Rainer Maria Rilke, Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Georg Trakl, verklärter Herbst. Gewaltig endet so das Jahr, mit goldenem Wein und Frucht der Gärten. Rund schweigen Wälder, wunderbar, und sind des einsamen Gefährten. Da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken, lang und leise, gebt noch zum Ende frohen Mut. Ein Vogelzug grüßt auf der Reise. Es ist der Liebe milde Zeit. Im Kahn den blauen Fluss hinunter, wie schön sich Bild an Bildchen reiht, das geht in Ruh und Schweigen unter. Friedrich Hebbel, Herbstbild. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum, und dennoch fallen, raschelnd, fern und nah, die schönsten Früchte ab von jedem Baum. O, stört sie nicht, die Feier der Natur. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Theodor Fontane, Spätherbst. Schon mischt sich Rot in der Blätter grün, Reseden und Astern sind im Verblühen, die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht, der Herbst ist da, das Jahr wird spät. Und doch, ob Herbst auch, die Sonne glüht, weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt, banne die Sorge, genieße, was frommt, eh Stille, Schnee und Winter kommt. Peter Altenberg, Ich liebe dich. Ein Gespräch zwischen ihr und ihm. Wie werden die Blätter gelb? Das grüne Chlorophyll des Blattes verwandelt sich in Gelbstoff, Xanthophyll, unter dem Einflusse der Kälte. Wie werden die Blätter rot? Das grüne Chlorophyll des Blattes verwandelt sich in Rotstoff, Erythrophyll, unter dem Einflusse der Kälte. Und schwarz? Das ist das Sterben des Blattes. Wenn es nicht mehr Kraft hat, Farben umzuwandeln, wird es schwarz. Und Blätter werden Erde? Ja, der Schnee zermürbt sie, präpariert sie vor. Lehre mich Botanik, aber nicht wie in der Jugend, wie viele Staubgefäße jede Blume hat, wie sie lateinisch heißt, wo man sie findet. Lehre mich das Tiefe, wie sie wird und stirbt und niemals aufbegehrt und wieder wird und wieder stirbt und dann noch auflebt. Anatomie, Physiologie der Pflanzen? Ja, das. So komm, es ist zu kalt zum Sitzen im Freien und wir sind in Jahren. Wir brennen Holz im Ofen und ich lehre dich, wie junge Stämme ihren Ring ansetzen. Vor allem, weißt du, wenn im ersten Frühjahr. Und sie ging schweigend, lauschend neben ihm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Find.
Das war Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.